Der Friseur des Theaters war überrascht, als Justus zu ihm kam. Er bat den ersten Detektiv ins Haus und plauderte munter drauf los.
Die Sitzung hat dich also beeindruckt.
Hat sie, Mr. Madeira. Obwohl ich zugeben muss, dass ich vom Hunger nahezu überwältigt wurde.
Verstehe ich sehr gut. Ich auch. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen.
Und dann ist da noch was.
Ach, du glaubst an einen Trick? Aber dann sag mir doch mal, wie die Lampe ausgehen könnte.
Ja, vielleicht eine Zeitschaltung?
Ja, und ich bin dann im Dunkeln über euch alle durch das Zimmer gesprungen, habe die Büste genommen, gegen den Kopf von George geworfen und bin zurückgerast, um die Deckenlampe anzuknipsen.
Ach, die Birne von der Lampe war in Ordnung?
War sie. Ich hab's überprüft. Der Stecker war rausgezogen.
Also hat ihn niemand rausgezogen?
Nicht jemand. Etwas.
Es ist schon unheimlich. Ach so, übrigens, Kelly möchte sich entschuldigen. Sie hatte vor der Sitzung von den Rosinenbrötchen gegessen und konnte sich die Hände nicht mehr waschen. Sie fürchtet, dass sie in dem Durcheinander nach dem Anschlag klebrige Spuren an ihren Sachen hinterlassen hat.
Klebrige Spuren? Sie hat die Büste doch aufgehoben, oder? Ich musste tatsächlich eine zuckerartige Schicht davon abwaschen. Das war wohl von den Brötchen. War übrigens auch am Lichtschalter.
Tja, tut mir leid.
Justus verabschiedete sich. Für ihn war sicher, Vic Hamill war der Schuldige an dem Vorfall um George Brandon. Nur George und er hatten die Rosinenbrötchen gegessen. Der Verdacht lag nahe, dass er an einem Ausfall des Hauptdarstellers interessiert war, da er dann als Zweitbesetzung zum Einsatz kam. Im Theater traf Justus seine Freunde Bob, Peter und Kelly an. Sie verfolgten die Theaterprobe. Ein Tänzer huschte mit unglaublichem Geschick über die Bühne und stieg dabei spielerisch leicht immer höher auf ein Gerüst hinauf.
Hey, das ist George. Oh, ich hatte keine Ahnung, dass er so gut tanzen kann.
Ja, wirklich nicht schlecht.
Was ist denn das? Die Drehbühne. Sie bewegt sich.
Doch nicht jetzt.
Das Gerüst wackelt.
Anhalten.
Verdammt, halte die Drehbühne an.
Klammert sich am Gerüst fest. Es kippt.
Oh! George!
Das ist nicht George. George ist da drüben.
Hey, George! George!
Himmel, was ist hier los?
Das halbe Bühnenbild ist zusammengebrochen. Und wir haben gedacht, dass du da...
Ich? Nein. Ich kann nicht so tanzen. John Warren dubelt mich in der Szene. Wartet hier, ich muss nach ihm sehen.
Hank, was war mit der Drehbühne los?
Das ist doch mein Arzt,
das ist Bernhardi. Ich erkenne ihn am Akzent.
Du hast den Einsatz 77 in den Computer gegeben. Das ist der Einsatz für die Drehbühne.
Wie bitte? Das muss ich sehen. Da stimmt was nicht.
Während die Bühnenarbeiter den verletzten Tänzer hinausbrachten, befasste der Inspizient sich mit dem Computer. Justus, Bob, Peter und Kelly standen abseits. Sie wollten auf die Bühne gehen, um den Vorfall zu untersuchen, doch zwei der Bühnenarbeiter versperrten ihnen den Weg und hinderten sie daran.
Ja, und jetzt? Wir kommen nicht weiter, weil wir uns nicht überall frei bewegen können.
Und dazu könnte ich was sagen.
Oh, Kelly, hör auf, bleib auf dem Boden.
Nein, Kelly hat recht, Peter. Das Theater sucht noch einen Mann und eine Frau als Nebendarsteller und Tänzer.
Zwei Männer inzwischen. Einer muss ein großer, attraktiver Typ sein. So einer wie du, Peter.
Was, ich?
Ja, du bist der Idealtyp für die Rolle, Peter. Und du hast drauf, was von dir verlangt wird. Ich bewerbe mich für die andere Rolle.
Du hast gut reden, Justus. Du warst ja mal ein Kinderstar.
Ja.
Und Kelly, du willst ja zum Theater. Ja. Ihr zwei könnt vortanzen, bis ihr umfallt. Aber ich... Das geht nicht. Ich würde Todesängste ausstehen.
Peter Shaw, das ist eine einmalige Gelegenheit. Und es wäre ein gemeinsames Erlebnis für uns.
Eben.
Ja, und für den Fall George Brandon ist es auch gut. Und Justus kann dir Tipps geben.
Im Ernst?
Ja.
Ihr meint es wirklich so?
Peter, mein Junge, ich mache einen Star aus dir.
Peter hoffte insgeheim, dass man ihn und Kelly nicht annehmen würde, doch das Gaber-Theater engagierte sie. Und nicht nur sie, auch Justus Jonas. Der durfte allerdings nicht tanzen, sondern...
Justus, was ist los?
Ich soll einen Wasserball spielen.
Was? Wasserball?
Ja, einen Wasserball. Der Regisseur sagt, ich bin der geborene Komiker. Ja. Also das war eigentlich nicht beabsichtigt.
Aber du nimmst die Rolle an, Justus. Dem Fall zuliebe.
Ja, ich nehme. Ach, was bleibt mir denn anderes übrig? Na kommt, wir gehen zu George in die Garderobe rüber.
Okay, Wasserball, wow.
Hallo, George. Gute Neuigkeiten.
Sagt nicht, dass ihr den Geist von Shakespeare gefunden habt.
Habt ihr ihn an eurem PC gekettet?
Das nicht, Mr. Bernardi. Ich wollte nur berichten, dass wir drei für das Stück engagiert sind.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Oh, was für ein schönes Kostüm Sie da haben. Darf ich mal sehen? Ist das neu?
Oh, das habe ich ja toll hingekriegt. Ich habe mich umgedreht und dir dabei deinen Lieblingsspiegel zerschlagen, Jim. Tut mir leid.
Warte, ich heb die Scherben auf. Ein zerbrochener Spiegel, das gibt 7 Jahre Unglück.
Oh nein.
Du klingst ja schon wie Love. Na komm, wir gehen zur Bühne. Der Garderobier kann hier aufräumen, der kommt gleich.
Ja. Da ist er ja schon.
David, tu mir einen Gefallen, fieg die Scherben weg, ja?
Okay, George, mach ich.
Ich muss zu meinem Computer, bis später.
Ah! Um Himmels Willen, da ist was passiert.
Das muss David sein, der Garderobier.
Kommt! Was ist los?
Mein Arm! Oh, mein Arm! Verdammt, tut das weh! Ich hab Kostüm verbrannt!
Wasser rüber, schnell!
Halt euch! Da muss ja Feuer hoch.
Wie ist das passiert?
Weiß ich auch nicht. Ich hab nur das Kostüm berührt, da ging's los.
David muss auf jeden Fall zum Arzt. Der bringt das wieder in Ordnung.
Okay, okay.
Und du, George? Du musst bald in die Vorstellung. Schaffst du es?
Ich muss, ja, aber... Leicht wird das bestimmt nicht. Einerseits tut mir David ja leid, aber wenn ich das Kostüm angezogen hätte...
Dann hättest du nicht auftreten können und genau das möchte jemand erreichen. Ich frage mich nur, wer das Kostüm präpariert hat.
Tja, da kommen viele in Frage. Jim Bernardi, Vic Hamill, ein paar Schauspieler, der Regisseur. Jeder kann es getan haben.
Dann treten wir mit unseren Ermittlungen bedauerlicherweise noch immer auf der Stelle.
Justus, wenn ihr die Show noch sehen wollt, dann beeilt euch mit den Plätzen. Wir sind restlos ausverkauft.
Danke, Vic.
Justus, Peter, Bob und Kelly gingen zu einem Platzanweiser und ließen sich Plätze geben. Bei dieser Gelegenheit erfuhren sie, dass die Show plötzlich einen wahren Publikumsansturm erlebte. Die rätselhaften Vorfälle um George Brandon weckten die Sensationslust und lockten die Zuschauer an. Nach der Show, als sich niemand mehr bei der Bühne aufhielt, sah sich Justus den Computer des Inspizienten an.
Justus.
Moment.
Hoffentlich erwischt uns niemand. Wenn Bernardi merkt, dass du an seinem Computer rumfummelst, dreht er durch.
Der merkt nichts.
Aber diese beknackten Zahlen und Codes, sie willst du da durchsteigen?
Das muss vielleicht gar nicht sein. Oh, Moment. Da haben wir es schon. F8. Letzte Funktion wiederholen.
Mhm.
Das hilft uns nicht weiter.
Doch.
Ah, der Computer blättert weiter.
Hey.
Ja.
Das ist ausgetauscht worden.
Tatsächlich.
Vielleicht wird hier der nächste Unfall programmiert, bei dem George dann schwer verletzt oder gar getötet wird.
Darauf warten die meisten Zuschauer doch nur.
Irgendjemand hat was am Programm geändert.
Ja.
Folge? Die Drehbühne bewegte sich gerade dann, als sie es nicht durfte.
Mhm.
Und John Warren stürzte mit dem Gerüst um.
Mhm.
Aber das reicht jetzt. Wir ziehen uns zurück.
Es ist also sicher. Jemand hat das Computerprogramm sabotiert.
Ja, das ist sicher. Aber wer hat es gemacht?
Jim Bernardi?
Kaum anzunehmen, das wäre zu auffällig. Er als Inspizient würde sicherlich eine andere Methode wählen, wenn er George umbringen wollte.
Ja, wer dann?
Es kommen viele in Frage. Systemanalytiker, Journalisten, Studenten, Musiker...
Musiker, ja. Die programmieren ihre Synthesizer.
Ja. Und ich kenne jemanden, der in der Nähe der Blitzbox war, als sie explodierte, aber nicht einmal eine Brandblase davongetragen hat.
Justus, das ist ja...
Genau,
ja,
Peter. Ja. Ich glaube, dass Shakespeares böser Geist niemand anderes ist als Buzz
Newman.
Die drei Detektive kamen nicht dazu, an diesem Abend noch weitere Nachforschungen anzustellen. Am nächsten Tag nahmen sie an der Vorstellung teil und hatten Erfolg. Übermütig über ihren Erfolg fuhren sie danach in dem alten Auto von Justus nach Hause.
Das war spitze. Ich will feiern, ich will heiße Musik.
Wir sind alle froh, dass diese Sache ein so großer Erfolg ist.
Schau.
Hey, dreh mal zum letzten Sender zurück.
Oh, Justus, kannst du nicht später Nachrichten hören?
Das war die Stimme von George, nun mach schon. Ein Interview mit George Brandon.
Wie ich höre, George hat sich trotz all der Unfälle für die Show alles zum Guten gewendet. Kritiker sagen, dass Gefahr im Verzug beste Vorverkaufsergebnisse hat.
Das stimmt denn, weißt du, vor ein paar Tagen habe ich noch echt Angst gehabt, den Job zu verlieren. Oder mein Leben.
Tja, wie das so ist, erst hieß es, dass die Rolle an Matt Grant gehen soll. Und jetzt sieht es so aus, als ob ihr am Broadway landet. Und womöglich noch mehrere.
Schon möglich. Es sieht so aus, als hätte der alte Shakespeare seinen Geist aufgegeben.
George, hört sich an, als ob sich alle Todesdrohungen in Luft aufgelöst hätten. Hey!
Was ist das für ein blöder Mann? Der kann doch vorbeifahren.
Bist du verrückt? Was machst du denn hier?
Kollegen, es wird ernst.
Wir werden verfolgt.
Sie schießen auf uns.
Mein Gott, Köpfe unter!
Wir müssen ihn wegfahren. Oh. Justus, doch nicht ins Parkhaus.
Was machst du denn hier?
Ins Parkhaus, das ist doch Wahnsinn.
Was soll ich denn sonst tun?
Justus,
es gibt keinen Ausweg. Haltet euch fest. Ah.
In rasender Fahrt ging es ins Parkhaus hinein. Im Rückspiegel sah Justus, dass in dem anderen Wagen zwei maskierte Männer saßen. Mit gewagten Manövern fuhr er vor den Verfolgern her. Immer höher ging es über steile Kurven ins Parkhaus hinauf.
Gut gemacht, Just.
Ja, was machen wir, wenn wir ganz oben sind?
Vorsicht!
Der da will rausfahren aus der Parklücke.
Das war knapp.
Das wäre er doch.
Er versperrt den Gangstern den Weg. Jetzt können wir schaffen.
Schneller, Just.
Ja. Schneller!
Nein, Just, nicht nach unten fahren, nach oben! Nach oben musst du doch fahren!
Wieso fährst du nach unten, Just?
Justus!
Jetzt sind die Gangster ja vor uns!
Ja, da sind sie! Just, was ist, wenn die anhalten und auf uns schießen?
Tun sie nicht, verlasst euch drauf! Die hauen ab, siehst du?
Sie fahren nach unten! Sie wollen das Parkhaus verlassen!
Müssen wir denn unbedingt hinterherfahren, Justus?
Ja.
Lass sie doch laufen!
Was machst du denn? Wissen,
wer das ist! Aber das schaffen wir nicht! Sieh doch, sie sind schon an der Ausfahrt! Da ist sie!
Da kommen sie nicht raus, passt auf! Jetzt!
Sie sind in die Sperre gefahren.
Und zu den Türen herausgeflogen, aus dem Auto.
Die Spikes haben sie gebremst.
Ja, ich habe diese Dinger nie leiden können. Ja. Aber jetzt finde ich sie gut. Wenn jemand das Parkhaus verlassen will, ohne zu bezahlen, klappen diese Spikes hoch und zerfetzen die Reifen.
Ja.
Und genau das haben sie hier getan. Gut so.
Sie sind bewusstlos.
Na kommt schnell, hin zu ihnen. Wir müssen ihnen die Masken abnehmen.
Ich nehme den Kerlen die Masken ab.
Ja.
So, jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. Ja. Mach doch mal, Peter.
Ja, bin schon dabei. So, Nummer 1.
Aha, Vic Hammer.
Nummer 2.
Ach, Jim Bernard. Ist der... Ich meine, sind Sie tot?
Nein, nur bewusstlos.
Ich rufe den Notarzt.
Vergiss nicht, die Polizei zu verständigen. Immerhin haben die beiden auf uns geschossen.
Ja.
Ein Streifenwagen war noch vor dem Krankenwagen da. Zwei Polizisten nahmen ein Protokoll auf. Dann begleiteten sie die beiden Männer ins Krankenhaus. Justus, Bob, Peter und Kelly verließen das Parkhaus. Auf einem freien Platz daneben berieten sie sich.
Wir haben das Rätsel noch nicht ganz gelöst. Ich vermute, dass Bas auch dazu gehört. Jetzt müssen wir nur noch den Rädelsführer hochgehen lassen.
Ja, das klingt ja beinahe so, als wüsstest du, wer das ist.
Es gibt einen, der von den aufsehenerregenden Anschlägen auf Georges Leben am meisten profitiert.
Ja, wer? Justus, wer? Ja.
Also, ich fange mal so herum an. Alles hat plötzlich zusammengepasst, als ich das Interview im Autoradio gehört habe.
Ja.
Wo George sagte, wie er sich über den Kassenerfolg freut.
Ach so, das
er hat auch erwähnt, dass er sonst wohl keinen Job mehr hätte.
Aber das wussten wir doch schon von Anfang an.
Eben.
George hat uns gesagt, was ihm die Show bedeutet. Na, Erfolg, Broadway, die Filmverträge und Ruhm und Geld.
Richtig, ja. Kelly. Und Ruhm und Geld sind für George Brandon das Wichtigste. Er will unbedingt der große Star werden.
Ich finde, das ist normal für das Showgeschäft. Alle wollen groß herauskommen.
Bevor die Unfälle passierten, wäre die Show beinahe abgesetzt worden. Jetzt ist sie plötzlich zum Renner geworden. Vor der eigentlichen Premiere. Wieso eigentlich?
Ja, da würde der ganze Presserummel...
Genau, Peter. Der Presserummel. Jedes Mal, wenn was passierte, haben die Zeitungen und das Fernsehen darüber berichtet.
Ja.
Und das sogar, wenn bei den Unfällen weit und breit kein Reporter zu sehen war.
Moment mal, also hat jemand der Presse Informationen zugespielt?
Richtig. Ja. Jemand, dem der Presserummel eine Menge bedeutet. Jemand, der wusste, dass er seinen Job nur mit Presserummel retten kann.
George.
Richtig. George hat sich unentbehrlich gemacht.
Ja,
die Zuschauer kommen wegen George.
Ja.
Sie wollen sehen, ob wieder was passiert.
Der Logo.
Ich kann nicht glauben, dass er sich selbst immer wieder in so gefährliche Situationen gebracht hat.
Hat er ja gar nicht. Für die Briefe und Anrufe, von denen er gesprochen hat, gibt es keine Beweise.
Mhm.
Er sagt, dass er die Briefe weggeworfen hat. Aber hat er je welche bekommen? Oder hat er sie nur erfunden?
Ja, und das Schild, das ihm beinahe auf den Kopf gefallen wäre?
Das stürzte ziemlich weit weg von ihm auf den Boden.
Ja. Ja, aber so, dass es von den Fernsehkameras erfasst wurde.
Ja, und die Explosion von der Blitzbox hat gefährlich ausgesehen. Aber sie ging zufällig gerade in dem Moment los, als George sich umgedreht hatte. Und er war auch nicht verletzt.
Genau.
Bas konnte das Gerät vom Orchestergraben aus steuern.
Ja. Und Bas konnte auch das Computerprogramm verändern. Mit der Zustimmung von Jim Bernardi. Da haben George und seine Freunde bewusst riskiert, dass sich jemand ernsthaft verletzt. Aber das war ja nicht George, sondern sein Double.
Mal langsam, Justus. Was war mit dem Zeug am Kostüm, das so fürchterlich brannte?
Ja.
Und was war mit der Shakespeare-Büste?
Naja.
Aber ich glaube, das kann ich sagen.
Ja. Schieß los, Peter.
Ja. Also, Bernardi hatte eine Tüte, mit der er die Garderobe verlassen wollte.
Mhm.
Und da war vermutlich das giftige Zeug drin. Du, Kelly, wolltest ja das Kostüm anfassen. Um das zu verhindern, hat George rasch einen Spiegel zertrümmert.
Ja. Ach so.
Ja, sonst hätte ich mir die Hände verbrannt.
Ja.
Der Spiegel hat mich abgelenkt.
Siehst du?
Die Sache mit der Büste haben George und Vic inszeniert. Sie hatten beide Brötchen mit Zuckerguss gegessen. Deshalb waren klebrige Spuren an der Büste und am Lichtschalter.
Mhm.
George hat die Büste auf den Boden fallen lassen, während Vic den Stecker rausgezogen hat. Keiner hat's gesehen, weil wir alle die Augen zu hatten.
Raffiniert.
Also ich weiß nicht. Immerhin hatte George eine Beule an der Stirn.
Die am nächsten Tag auf wundersame Weise verschwunden war.
Ja,
das stimmt. War wahrscheinlich Schminke. George kann sie sich im Dunkeln rasch auf die Stirn geschmiert haben.
Ja, und wie überführen wir George?
Na, weiß ich noch nicht. Lasst uns mal einen kleinen Test machen.
Vielleicht kann ich was herausfinden.
Na, kommt euch das bekannt vor?
Ja.
Wer spricht so, hä?
Bernardi. Guter Zeitpunkt für Kabarett, Justus.
Kabarett? Kommt mit zur Telefonzelle. Ich rufe George an.
Schon immer konnte Justus Stimmen überzeugend nachmachen. Er ging zur Telefonzelle und rief George Brandon an.
Ich bin's, Jim.
Hast du sie erwischt?
Oh.
Puh, Gott sei Dank, Jim. Naja, es ist natürlich schrecklich, aber du hast recht gehabt. So wie es aussieht, sind Justus und die anderen uns auf die Spur gekommen. War wohl ein Fehler, sie als Detektive zu engagieren, aber ich dachte, das macht sich gut in der Presse. Außerdem hielt ich sie für harmlos.
Oh.
Was ist mit Vic? Hast du ihn auch? Sag schon, Jim, ich krieg allmählich Magengeschwüre.
Yeah.
Einsilbig, was? Gut, ich bring dir morgen den Check mit.
Okay.
Das war wohl das letzte Teilchen im Puzzle. Ja. George war tatsächlich der Redelsführer.
Und Bernardi hat nur wegen des Geldes mitgemacht. Tja. Ihm war alles egal. Er wollte nur Geld verdienen. Dafür war er sogar zu einem Mord bereit.
Aber wieso wollten sie Vic ausschalten? Vic Hamill hatte doch gar nichts gegen George, oder doch?
So lange nicht, bis Georges Plan erfolgreich wurde. Mhm. Als es danach aussah, dass die Show ein Hit werden würde, mhm, und als Matt Grant endgültig vom Tisch war, mhm, wer hatte dann wohl die besten Chancen, ein Star zu werden, wenn George verletzt war?
Ja. Seine Zweitbesetzung.
Richtig.
Vic Hamill.
Ja. Genau, Peter. Vic Hamill wusste darüber hinaus über alles Bescheid. Er war ein gefährlicher Mitwisser für George. Vielleicht wollte George ihn deshalb beseitigen. So läuft's im Showgeschäft.
Ja, George hat einen Riesenfehler gemacht, als er uns eingeschaltet hat.
Ja, richtig, Peter. Er wollte noch mehr Rummel bei der Presse machen und bekannt geben, dass sogar Detektive an der Arbeit sind, um die Anschläge auf ihn aufzuklären.
Und dabei hat er gedacht, so junge Burschen wie wir können ihm nicht gefährlich werden.
Welch ein Irrtum.
Wir sollten jetzt endlich die Polizei verständigen.
Genau das habe ich vor, Bob.
Vor Gericht stürzten George Brandons große Pläne in sich zusammen. Der Schaden, den er angerichtet hatte, war ungeheuer. Und er musste dafür aufkommen. Für den Rest seines Lebens musste er bezahlen. Und nicht nur er. Auch Vic Hamill, Jim Bernardi und Buzz Newman wurden verurteilt. Als Justus, Bob, Peter und Kelly das Gerichtsgebäude verließen, sahen sie das Fernsehteam von Julie Coleman. Es war gerade dabei, den Produzenten Firestone zu interviewen.
Das Musical Gefahrenverzug kannst du vergessen. Da es keine Sensation um den Hauptdarsteller mehr gibt, interessiert sich kein Mensch mehr dafür.
Richtig. Die Leute sind ja bloß ins Theater gekommen, um zu erleben, wie George verunglückt.
Ja.
Sie können sicher sein, dass wir aus all dem unsere Schlüsse gezogen haben.
Hey, hört doch mal, was Mr. Firestone sagt.
Ich wette, er verkündet, dass Gefahrenverzug abgesetzt worden ist.
Und was könnte geeigneter sein für einen Thriller als genau diese Geschichte? Wir werden ein Musical daraus machen. Wir nennen es Gefahr im Theater. Und es wird ein Renner. In einem Monat fangen wir mit dem Vorverkauf an. Aber telefonisch kann man schon jetzt bestellen.
Autogrammjäger. Oh nein, dazu habe ich wirklich keine Lust.
Das scheinen Sie gehört zu haben, Justus.
Ja?
Sie gehen nicht zu dir, sondern alle zu Peter. Hey, du warst doch auch in der Show.
Ja, stimmt, aber ich habe leider nichts zu schreiben dabei.
Seht mal, das ist er.
Der Wasserball, der Wasserball, der Wasserball.
Oh, wieso bist du so sauer, Justus?
Gute Freude. Ist das Image von Baby Fatso doch schon immer loswerden.
Dafür hast du jetzt dein Wasserball-Image.
Ach, ihr versteht es, wirklich einen Gram voll geknickten Freund wieder aufzurichten.
Die drei Fragezeichen.